Ehre und auch wie er reagiert hat auf diese gewaltige Berufung, die er hatte und die wir auch haben. Wir haben eine gewaltige Berufung. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Seine gewaltige Berufung. Das heißt, nicht ganz Deutschland wird deinen Namen in goldenen Buchstaben über das Bett an die Wand schreiben, aber du wirst ein Segen sein für Menschen. Und da wird es Menschen geben, die sagen, ich bin so froh, dass du Gott gehorsam warst. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Und durch dich habe ich Gott kennengelernt. Und durch dich ist so viel Veränderung in mein Leben gekommen. Und wie auch immer, da sind Menschen, die in Nöten, in Abhängigkeiten, in Bedrängnissen sind, die Hilfe durch dich bekommen. Gott will Hilfe schenken. Gott will Menschen freisetzen. Gott will Gutes tun. Er ist ein Wohltäter. Er will Menschen befreien aus Gefängnissen. Egal, was das für Gefängnisse sind. Aber Gott ist ein Befreier. Und er ruft Menschen und er sagt, hey, sei weise. Was tust du mit deiner Berufung? Lerne zu verstehen, was dein Teil ist, wie du kooperieren sollst, damit diese Berufung tatsächlich zustande kommt. Was du auf deiner Seite tun kannst, um Raum zu machen für Gott in deinem Leben. Darum geht es. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt, weil so viele diese Durststrecke zwischen Berufung und Einsetzung nicht absolvieren. Abbrechen, fliehen, aufgeben, wie auch immer. Ja? Und Gott hat uns mit einem heiligen Ruf gerufen. Und darum ist diese ganze Lehre über David, über seine Gesinnung, über seinen Lebensstil, wie er mit diesen Dingen umgegangen ist, wie er vor Gott gelebt hat, was Herzensreinheit ist, das ist so enorm wichtig. Ich habe versucht zu betonen, will das noch ein bisschen weiter ausführen, diese Treue, dieser Dienst im Kleinen, im Verborgenen, auch wenn wir wissen, da ist noch so viel mehr und da ist so viel Größeres, was Gott noch geben will, aber da, wo wir jetzt sind, da dienen wir und wir warten, bis Gott uns Neues gibt und bis Gott uns als treu erachten kann und uns Größeres anvertrauen kann. Es ist nicht so wichtig, wie groß das ist, was wir jetzt haben, sondern wichtig ist, mit welcher Haltung tun wir das, was wir jetzt haben. Das ist das Entscheidende. Und da ist David so ein gewaltiges Vorbild. Und das Wort Gottes sagt, dass die Dinge, die wir tun, kommen wir gehen mal zu Kolosser, Kapitel 3, dass wir die in einer ganz bestimmten Haltung und Gesinnung tun sollen. Hier ist es zwar eine praktische Anweisung für die Sklaven, wie sie arbeiten sollten, aber trotzdem ist es ein allgemein gültiges Prinzip, was wir alle mit in unseren Alltag nehmen können. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung oder Belohnung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Hier wird Augendienerei gegenübergestellt als Furcht des Herrn oder Einfalt des Herzens. Einfalt ist ein Wort, was heute nicht mehr so gebräuchlich ist, aber es bedeutet Gradheit, Klarheit, Eindeutigkeit. Und das Herz, das dient mit Augendienerei, es tut Dinge, um gesehen zu werden. Es tut Dinge, um von Menschen gesehen und dann entsprechend geehrt zu werden. Und wer Ehre haben will von Menschen, wird die früher oder später bekommen, aber er schließt sich damit aus von der Ehre Gottes. Aber wer auf Menschenehre verzichtet und will die Ehre Gottes haben, wird die Ehre Gottes bekommen. Und obendrein, obwohl er sie gar nicht mehr haben will und nicht braucht, auch noch Ehre bei Menschen. So, das ist am Schluss eindeutig das Bessere. Wer Ehre vom Menschen haben will, lebt und dient in einem Herzen, das nicht aufrichtig ist. Das war das Problem der Pharisäer. Sie übten ihre ganzen geistlichen Dinge aus, um von Menschen gesehen zu werden, um von Menschen geehrt zu werden. Machten lange Gebete, nur damit die anderen sagen, boah, kann der lange beten. Und so tief. Ihr Ziel war, einfach nur Menschen zu beeindrucken. Und Gott bietet an, ein tiefes Werk an unserem Herzen, dass wir von diesen Dingen frei werden. Und der Weg heißt, im Kleinen, im Verborgenen, in Treue zu dienen und dort zu bleiben, bis Gott uns etwas anderes gibt, bis Gott uns befördert. Wie viele Menschen fangen Dinge an in der Gemeinde und dann passiert irgendwas, irgendein kleiner Konflikt und sie laufen einfach weg. Sie sind nicht imstande, sie sind nicht willens, durch Schwierigkeiten durchzugehen, durch Durchstrecken durchzugehen, durch Konflikte durchzugehen, sondern wenn etwas passiert, was ihnen nicht gefällt oder vielleicht irgendwie ja, unangenehm ist, sie laufen einfach weg. Und diese Bereitschaft wegzulaufen, wird im Laufe der Jahre immer größer. Immer größer. Das hat heute Ausmaße angenommen. So etwas gab es vor 30 Jahren nicht. Wirklich, wir leben in einer anderen Zeit. Und alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, können das bestätigen. Ja? Und wir müssen diesem Trend entgegensteuern und sagen, in der Gemeinde wollen wir etwas anderes haben. Wir wollen nicht in der Gemeinde das haben, was in der Welt ist. In der Welt diese Empfindlichkeit, dieses Opferding, das hat keinen Platz in der Gemeinde. Ja, da gibt es Dinge, die sind nicht schön und wir werden verletzt, ja? Aber wir haben einen Heiler. Und wir können vergeben. Und nicht das, was andere uns antun, ist so schlimm, sondern wie wir darauf reagieren, das macht die Sache so schlimm. Damit sage ich nicht, dass Ungerechtigkeiten zu vernachlässigen sind. Wo du siehst, dass dein Bruder ungerecht behandelt wird, steh auf, mach deinen Mund auf. Zieh die Fahne hoch für die Gerechtigkeit und sag, hey, das geht so nicht. Aber du, trag die Dinge vor Gott einfach und sag Gott, ich vergebe, ich segne. Kämpfe nicht für dich selber. Kämpfe nicht, sondern mach Raum für Gott. Mach Raum für Gott. Und er wird kämpfen. Er wird für uns kämpfen. So dieser Dienst im Verborgenen, der langfristig angelegt ist, das ist so ein wichtiger Schlüssel. So ein wichtiger Schlüssel. Weil das Wort Gottes sagt, wer im Kleinen treu ist, wird über mehr gesetzt werden. So, wenn wir mehr haben wollen, ein größeres Maß an Segen haben wollen, mehr Einfluss haben wollen, der einzige Weg ist da, wo wir sind. Treu zu bleiben und zu dienen. Und wenn du über die Blumen in deiner Gemeinde gesetzt bist, dann preise Gott und segne die Blumen, sprich gut mit ihnen und gib ihnen die richtigen Nährstoffe und lass sie blühen und wachsen. Sag, ich bin der gesegnete Blumenversorger in all den Gemeinden hier im Umkreis von 100 Kilometern. Und wenn du über die Toiletten besetzt bist, dann tust du das Gleiche. Sagst, meine Toiletten sind ein Wohlgeruch für den Herrn. Amen. Und jeder, der meine Toiletten besucht, der ist gesegnet. Halleluja. Und Gott wird dich über mehr setzen. Gott wird dich über mehr setzen. Ich kann mich erinnern, wie ich als junger Christ nach einer ziemlichen Dürrezeit in einer Gemeinde, wo ich nur ausgehalten habe, wo ich wusste, hier sind die Würfel gefallen, die Entscheidung ist getroffen, hier wird der Heilige Geist nicht zugelassen und ich wollte sofort weg, aber ich musste noch 3 Jahre dort ausharren. Dann kam das grüne Licht vom Herrn und wir sind dann in eine neue Gemeinde gegangen dort und da habe ich zum ersten Mal gesehen, hey, Älteste sind ein Segen. Das ist etwas von Gott und das ist dazu da, damit ich Schutz haben kann. Das ist etwas, dass ich wachsen kann. Älteste sind dazu da, mir zu helfen, dass ich in meine Berufung komme. Und da habe ich dann diese Entscheidung getroffen in dieser Gemeinde dort und habe den Ältesten gesagt, mit dem Wenigen, was ich habe, ich bin bereit, in dieser Gemeinde mitzuhelfen, um meinen Teil zu tun, dass diese Gemeinde wächst und dass die ganze Arbeit vorwärts geht. Und was immer ihr mir an Aufgaben gebt, solange ihr sagen könnt, ihr glaubt, dass es von Gott ist, ich bin bereit, das zu tun, was immer das ist. Und das habe ich nicht so aus dem Affekt, so auf der Hochstimmung in irgendeinem gewaltigen Gottesdienst gesagt, sondern das habe ich mir ganz genau überlegt. Weil Gott hat mir Offenbarung gegeben über 2. Timotheus 2, Vers 2. Die Befähigung, das war die Kombination dieser beiden Schriftstellen. 2. Timotheus 2, Vers 2, treue Menschen, die tüchtig sein werden, andere zu lehren. Und die andere Schriftstelle, ich weiß gar nicht, wo sie steht, Gott sagt, dass wir tüchtig sind, kommt von Gott. Die Kombination dieser beiden Schriftstellen, das war für mich die Offenbarung. Fähigkeit, Begabung zum Dienst kommt von Gott. Und was ich tun soll, einfach mich an die Position begeben, wo Gott mich segnen kann. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Also ich muss an den Platz der Demut gehen und da fällt die Gnade auf mein Leben. Die kann gar nicht daneben fallen. Das ist unmöglich, weil ich genau da bin, wo sie runterfällt. Und da stehe ich und fange sie auf. Und ich habe gewusst, das ist, was Gott will, wie ich reagiere, wie ich Bahn mache, wie ich Raum mache für seine Gnade in meinem Leben. Und ich habe mich da in die Hand der Ältesten begeben, aber in die Hand Gottes. Und ich habe genau mir das durchgerechnet und habe gedacht, aber was ist, wenn sie das von mir wollen? Was ist, wenn sie mich danach fragen? Und ich hatte eine ganze Liste von 6, 7 Dingen, wo ich dachte, wenn sie das von mir wollen, werde ich sterben. Und der Herr möge sie so lenken, dass sie nie auf diese Ideen kommen. Aber ich habe nichts gesagt. Niemand wusste meine Liste. Aber ich habe gesagt, ich gebe mich, ich mache diese Festlegung. Ich will dort meinen Platz ausfüllen. Und solange sie sagen können, wir glauben, dass es von Gott ist, will ich das tun, so gut ich das kann. Oder wenn ich es halt nicht kann, dann kann ich es halt nicht. Aber ich will es machen. Und das war eigentlich der eigentliche Anfang, wo Gott angefangen hat, mich zu formen, mich zu prägen und wo Gott auch angefangen hat, mich freizusetzen. Das allererste, wo ich eingesetzt wurde, war auf dem Bau. Und die allererste Arbeit, die ich bekam, war tagelang auf einer hohen Leiter zu stehen, wo ich mich nur mit den Beinen ein bisschen festklemmen konnte und mit beiden Händen an der Decke da so ein Loch gipsen musste. Das war so ein Betondurchbruch und das sollte irgendwie ein bisschen ordentlich und schön aussehen. Und es hat Tage gedauert und ich hatte solche Angst, weil ich solche Höhenangst hatte. Und ich habe die anderen Leute gesehen auf dem Bau, die da mehr rumgespielt haben, hier ein bisschen gerührt haben, da ein bisschen was gemacht haben. Wenn sie da keine Lust hatten, haben sie irgendwelche anderen Arbeiten gemacht. Und der Herr hat gesagt, du gehst zum Bauleiter und sagst, bitte die Arbeit, die du mir gibst, die werde ich jetzt tun. Und ich habe gebetet, der Herr möge ihn leiten. Und er schickt mich auf die Leiter. Ich hätte protestieren können, sagen, Entschuldigung, ich bin höhenängstlich, oder wie heißt das? Ja? Also mit Leiter, das geht nicht. Ich mache was anderes. Aber der Herr hat gesagt, geh zum Bauleiter und er gibt dir den Platz. Und dann war ich tagelang auf der Leiter. Und habe tagelang deine Arbeit gemacht, wo ich wusste, wenn die fertig ist, kommt dann noch so eine Deckenunterverkleidung drunter. Niemand wird sehen, ob und was ich da gemacht habe. Ich bin da gestorben. Ich habe Versuchung gehabt, ich gehe jetzt einfach runter und sage, du, ich bin jetzt 3 Tage auf der Leiter, ich möchte mal was anderes machen. Und der wird sagen, ja logisch, das verstehe ich, okay, ich gebe dir was anderes. Ich weiß, das hätte funktioniert. Aber ich wusste, dass ich das nicht tun sollte. Dann später wurde ich Bauleiter. Wenn du wüsstest, was für eine Vergangenheit ich habe und wie unbegabt in praktischen Dingen bin und ich wurde über einen ganzen Bauabschnitt, ich wurde Bauleiter. Das ist das Ding, das kannst du nicht vorstellen. Und so ging das weiter und weiter und weiter. Und eines Tages haben die Ältesten gesagt, wir haben Gebetsabend und wir möchten, dass du eine 15-minütige Einleitung hältst zum Gebet. Ich dachte, Hilfe, niemals, das überlebe ich nicht. Ich kann doch gar nicht sprechen. Wenn ich vor Leuten gestanden habe, ich hätte gar nicht gewusst, irgendwas Vernünftiges, Sinnvolles irgendwie zu sagen. Also ich habe gewusst, das ist ein Fehlgriff, das ist eine Fehlentscheidung, das werden sie bereuen. Ich habe gewusst, das kann nicht gut gehen. Aber seid ihr sicher, dass vom Herrn? Ja, okay, ich mache das. Und sie haben mir das Wochen vorher gesagt und wochenlang haben wirklich innerlich meine Knie geschlottert vor diesem schrecklichen Abend, wo ich dann drankomme und soll vor Leuten stehen und 15 Minuten sprechen. Meine Güte, 15 Minuten. Das überlebt doch keiner. Ich nicht und die Leute auch nicht. Und dann ging ich vor Gott und habe gebetet. Und dann passierte etwas, was ich so noch nie erlebt habe. Der Heilige Geist kam und ich kriegte göttliche Inspiration und ich schrieb ein paar Dinge auf. Ich dachte, wow, und das lebte so in mir, das war so stark. Und das war so wunderbar. Und trotzdem diese Angst vor diesen Leuten zu stehen. Und dann kam der Abend und alle Inspiration und alle Freude und alle Begeisterung über das Wort war weg. Und alles, was ich hatte, war mein Papier mit meinen 5 Punkten. Und ich dachte, ich bin in 2 Minuten fertig. Was mache ich dann? Was mache ich mit den restlichen 13 Minuten? Und dann habe ich dort das, was ich hatte, gesprochen. Und ich hatte das Gefühl, ich gehe zu meiner eigenen Hinrichtung. Das war so schrecklich. Und ich fühlte mich so unfrei und so beklommen und so eklig. Ich hätte aus meiner eigenen Haut einsteigen können und weglaufen können. So ein Gefühl hatte ich. Ja. Und ich fand das, was ich gebracht habe, war so uninspiriert und so trocken und so leblos und so theoretisch. Die Leute taten mir leid, zu denen ich gesprochen hatte, dass sie sich das anhören mussten. Und meine einzige Hoffnung, die mir Kraft gegeben hat, war, in ein paar Minuten ist alles vorbei. Die Ältesten werden sich entschuldigen und werden sagen, das war eine Fehlentscheidung und das haben wir verstanden. Vergib uns, dass wir dich dafür genommen haben. Wir werden dich nie wieder belästigen. Das war mein einziger Trost. Und dann war ich fertig und ich wusste, es war furchtbar. Und dann kamen Leute zu mir und haben gesagt, boah, das war so stark, das hat mich so ermutigt. Ich guckte die an. Habe nicht getraut zu sagen, aber ich habe gedacht, du Heuchler. Ich weiß, dass es furchtbar war. Du weißt, dass es furchtbar war. Jetzt musst du nicht versuchen, mich ein bisschen zu trösten. Das war schrecklich. Und der Trost besteht darin, das war ein für alle Mal und fertig und nie wieder. Und dann kamen die Ältesten. Mann, das war gut. Du wirst bald wieder drankommen. Und ich bin gestorben. Das war, wie ich in den Dienst kam. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich einmal das Wort verkünde. Nie im Leben hätte ich mir das vorstellen können. Ich hätte viele nennen können, von denen ich denke, ja, die können das. Aber da war so eine Angst, so eine Minderwertigkeit, so eine Menschenfurcht. Ich hatte das Gefühl, ich bestehe nur aus Menschenfurcht. Deswegen wollte ich auch nicht so gerne in Befreiung ziehen. Dachte ich, wenn der Geist von Menschenfurcht ausgetrieben wird, dann bin ich ja auch nicht mehr da. Weil das ist meine Identität. Also, verstehst du? Du kannst dir nicht vorstellen, wo ich herkomme und welche Probleme ich hatte. Aber ich bin einfach bei diesem geblieben. Gott, hier bin ich, gebrauche mein Leben und gebrauche die Ältesten. Und Gott hat die Ältesten gebraucht und im Laufe von vielen Jahren haben sie systematisch ein Ding nach dem anderen von meiner Todesliste abgearbeitet. Ein Ding nach dem anderen kam dran. Und ich wusste, das ist Gott. Und Gott leitet sie. Ich wusste das. Und trotzdem, jedes Mal war es so furchtbar. In wieder neue Dinge zu kommen, die mir so ein Problem waren, so eine Herausforderung, so eine Sache, wo ich dachte, das können alle, aber nicht ich. Ich kann mich erinnern, ganz zu Anfang in der Gemeinde, habe ich so gebetet für die Gemeinde, und habe gedacht, was wir hier bräuchten in dieser Gemeinde, ist ein Kurs für Neubekehrte. Das fehlt hier. Wir haben gute Verkündigung, aber was wir brauchen, ist, dass einmal kompakt die Neubekehrten eine Grundorientierung bekommen. Das sind die Dinge, um die es jetzt geht und die musst du anpacken und daran musst du arbeiten. Und das ist, was wirklich jetzt Schwerpunkt sein muss in deinem Leben. Und dafür habe ich gebetet. Und eines Tages habe ich die Idee gehabt, ja, dafür zu beten ist gut, aber man kann ja auch was Praktisches tun. Und ich habe mir gedacht, ich fange schon mal an und sammle Themen und strukturiere das und versuche das aus dem Wort irgendwie zu nehmen. Was sind die ersten Dinge? Was müsste man Neubekehrten lehren, um sie zu gründen im Wort Gottes? Vielleicht, wenn dann der kommt, der diesen Kurs dann macht, ich kann ihm meine Notizen geben, vielleicht kann er damit was anfangen. Ich glaube, es waren keine 2 Wochen. Ich habe vielleicht ein, zwei Jahre an diesem Kurs gearbeitet. Weiß nicht mehr ganz genau, vielleicht nur ein Jahr, ich weiß nicht genau. Aber als der fertig war, es dauerte keine zwei Wochen, niemand wusste, dass ich das gemacht habe, das habe ich nur so für mich gemacht. Als das Ding fertig war, kamen die Ältesten zu mir und haben gesagt, wir haben uns überlegt, wir brauchen einen Kurs für die Neubekehrten. Da dachte ich, Halleluja, meine Ältesten. Die haben die Sicht. Und ich sagte, ja, dafür habe ich auch gebetet. Ich glaube, dass das gut ist. Und dann haben sie gesagt, und wir denken, dass du das tun sollst. Ich dachte, oi, ob meine Ältesten wirklich geistgeleitet sind. Aber ich habe gesagt, wenn ihr denkt, dass das von Gott ist, ich bin bereit. Das Manuskript ist fertig, gerade ein paar Tage. Und diesen Kurs für die Neubekehrten habe ich über 10 Jahre lang gemacht. Über 10 Jahre. Und er wurde in viele verschiedene Sprachen übersetzt. Albanisch, Türkisch, Madagassisch, Russisch, Rumänisch, Bulgarisch, Polnisch, glaube ich noch, Englisch. Und wir haben viele, viele Menschen im Laufe der Jahre getroffen, die gesagt haben, durch diesen Kurs hat ihr Leben eine Grundlage kriegt. Durch diesen Kurs haben sie erstmal verstanden, was ihnen gefehlt hat und was sie brauchen. Ich habe einen guten Freund, der mit uns auch zusammen im Dienst ist, der war schon jahrelang Pastor. Und seine Mutter hat dieses Seminar auf Kassette gekauft und ihm zu Weihnachten geschenkt. Und er guckt es an, Grundlagen. Und er dachte, hey, ich bin Pastor. Typisch Mutter. Und dann hat sie immer gefragt, hast du schon gehört? Hast du schon, nee, keine Zeit, keine Zeit. Und schlussendlich hat seine Frau sich bereit erklärt, ich höre mal in eine rein, dann können wir sagen, wir haben gehört. Und dann hat sie eine Kassette gehört und war noch nicht mal zu Ende und ging zu ihm und hat gesagt, das musst du hören, das musst du hören, sowas hast du noch nie gehört, das musst du hören. Und sagte, jetzt fängt die auch noch an. Und er hat diese Grundlagen gehört und er war viele Jahre Pastor. Und das hat ihm so eine Hilfe gegeben. Das hat seine Sicht so verändert, wie er arbeiten soll mit den Neubekehrten und worum es geht. Wie auch immer. Beim ersten Durchgang dieses Kurses, als ich diesen Kurs gelehrt habe, vor vielleicht 15, 18 Neubekehrten, ist etwas passiert. Ich hatte da meine Notizen und ich versuchte da irgendwie das zu erklären, was ich da notiert hatte. Und während ich da stehe vor den Leuten, erlebe ich etwas, was ich bis zum heutigen Tage nicht vergessen werde. Der Himmel tat sich auf und etwas kam auf mich. So. Ich habe es nicht verstanden, was das ist. Und ich habe ein paar Wochen gebraucht, zu verstehen, was das ist. Aber von da an war etwas anders. Und dann habe ich verstanden, was da in einem Augenblick gekommen ist, ist die Salbung des Heiligen Geistes zu lehren. Und seitdem diene ich in der Lehrsalbung. Und ich kann wirklich Stunden und Stunden vor Menschen stehen, wenn die nicht immer Pausen haben wollten, und kann das Wort Gottes ihnen erklären. Nicht predigen, aber erklären. Und ich gehe von Wahrheit zu Wahrheit und ich zeige die Zusammenhänge. Und der Heilige Geist benutzt das, um Menschen zu zeigen, hey, das ist es und darauf kommt es an. Und das musst du noch zu dem dazu tun und so weiter und so weiter. Und das ist für mich so eine Bestätigung von diesem Vers. Ich habe in kleinen praktischen Dingen versucht, einfach mitzuarbeiten und mitzuhelfen. Und dann hat Gott mir etwas gegeben, was nicht von der Uni kommt, was nicht von meinem Abitur kommt oder von irgendwas anderem oder meiner Persönlichkeit. Es kam von Gott und von diesem Moment an war das da. Und seitdem diene ich da drin. Und das ist jetzt 25 Jahre her. Und ich kann davon sogar leben. Wenn Gott etwas gibt, du wirst deinen Platz finden im Reich Gottes. Die Gabe schafft einem Manne Raum und bringt ihn vor die großen Herren. Das sieht vielleicht bei dir ganz anders aus. Das macht ja nichts. Bei jedem ist es anders. Ich kenne einen Mann, einen Bruder, der war Ingenieurstudent und er hat beim Friseur eine Vision bekommen. Habe ich die Geschichte mal erzählt? Ich weiß immer nicht, was ich so erzähle. Der war beim Friseur, hat gewartet, dass er drankommt und hat eine Vision bekommen über ein technisches Messinstrument. Auf diesem Gebiet hat er gar nicht geforscht, aber bekam eine Vision, glasklar. Das stand ihm so vor Augen, er wusste, was das ist, er wusste, wie das Ding aussieht, wie dieses Ding gemacht ist. Er hat totale Einsicht in diese Geschichte gehabt. Er rannte nach Hause, hat Friseur abgeblasen, rannte nach Hause, baute dieses Ding. Das war ein technisches Messinstrument zur Steuerung von Energie von Industriebacköfen. Ja, große Backöfen, die Brot und Kekse backen. Ein Steuerungsinstrument, das die Zufuhr von Energie steuert. Und mit diesem Messgerät kann man, ich weiß jetzt gar nicht mehr, die Zahl habe ich vergessen, aber es war eine ungeheure Zahl, eine im zweistelligen Bereich vielleicht 30-40% Energie einsparen. Und die größten Backfirmen des Landes haben ihm diese Erfindung aus der Hand, also nicht gerissen, sondern ihm abgekauft. Er hat das patentiert, hat eine Firma aufgemacht und die größten Firmen bemühten sich, dieses Instrument zu bekommen. Und er hat ein Ingenieurbüro, hat eine Firma und er lebt von einer Idee, die in einem Augenblick vom Himmel gekommen ist. Er und seine ganze Familie und noch eine andere Familie. Er lebt von einer Idee. Die Gabe macht einem Mann Raum und bringt ihn vor die großen Herren. Der Herr Balsen hat gesagt, dürfte ich bitte auch. Ich sage, ja, das kostet etwas, macht nichts, ich möchte unbedingt, okay. Gott hat so viel auf Lager. Das sind nicht nur Dinge für den geistlichen Dienst. Das können auch ganz praktische Dinge sein. Und trotzdem kommen sie vom Himmel. Ideen, Lösungen, Konzepte, Dinge, auf die nie jemand gekommen wäre. Gott hat solche Dinge bereit. Und er muss warten, bis Menschen sich an den Platz begeben, wo er endlich das freigeben kann vom Himmel. Da ist so viel. Und auch durch göttliche Dinge wird alles in die Gemeinde kommen, was die Gemeinde braucht. Die Gemeinde wird niemals Mangel haben, wenn sie mit Gott verbunden ist. Sie wird immer das haben, was sie braucht. Nicht, weil wir weltliche Prinzipien anwenden, sondern weil wir Gott vertrauen und weil Gott uns versorgt. Also, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass dieses Prinzip, 2. Timotheus 2, Vers 2, da ist so eine Power drin. Wir bemühen uns, treu zu sein. Und Gott wird uns tüchtig machen. Gott wird uns fähig machen. Wir müssen uns nicht darum kümmern, wann wir das tun. Wir müssen nur darum kümmern, dass wir jetzt treu werden. Wir werden jetzt treu und er wird in der Zukunft uns befähigen. Er wird uns ausstatten. Er wird uns beschenken, begnaden. Er wird uns etwas geben, was nicht vom Menschen kommt. Und wenn wir etwas haben, was von Gott ist, wir sind nicht in Konkurrenz, wir haben keine Angst, irgendjemand könnte uns das wegnehmen. Wir haben keine Angst um den Platz des Dienstes, weil dieser Platz ist von Gott. Und wenn durch irgendwelche Umstände wir den verlieren sollten, Gott hat einen anderen Platz für uns. Kein Problem. Für David brach nicht die Welt zusammen, nachdem er dort am Hof von Saul da der Musiktherapeut war. Und dann schlussendlich Saul durchdrehte und ihn umbringen wollte und er fliehen musste um sein Leben. Für ihn war das nicht das Ende. Gott ist mit mir. Okay, die Sache ist zu Ende. Aber es wird etwas Neues kommen. Es wird etwas Neues kommen. Er war abhängig von Gott und nicht vom Menschen. Er hat gesagt, ah, wäre ich doch bloß ein bisschen weiser gewesen, wäre ich ein bisschen dies, ein bisschen das gewesen, dann hätte Saul mich nicht rausgeschmissen. Nein. Er hat das getan, was er tun sollte. Und Saul einfach war völlig blind und eifersüchtig und maßlos und hat ihm nach dem Leben getrachtet. Und er musste um sein Leben rennen. Aber das Leben und seine Berufung und der Plan Gottes war nicht zu Ende. Sondern gerade die Wüste war Teil des Planes Gottes. Da erst ging die Geschichte, abhängig sein von Gott, erst richtig los. Da ging es erst richtig los. Ja. Dasselbe siehst du bei Josef. Ja, große Träume, große Visionen. Gott wird mein Leben gebrauchen. Ich werde die ganze Nation segnen. Wow, stark. Und als nächstes seine eigenen Brüder wollen ihn umbringen, beziehungsweise dann überlegen sich besser. Wenn er schon stirbt, dann wollen wir wenigstens noch was davon haben. Also werden wir ihn lieber verkaufen. Erst wollten sie ihn in den Brunnen schmeißen und da verhungern lassen. Dann haben sie gesagt, nein, wir verkaufen ihn lieber, dann kriegen wir noch Geld dafür. Verkaufen ihn als Sklaven. Und als Sklave, wo kam er hin? Nach Ägypten. Das war genau, wo Gott ihn haben wollte. Da würde die Vision, der Lebensplan sich erfüllen. In Ägypten würde er der werden, der er sein sollte, um seine ganze Nation zu segnen und zu retten. So das Unrecht der Brüder, hör gut zu, das Unrecht der Brüder war das göttliche Beförderungsmittel, Josef in seine Berufung zu bringen. Hast du das verstanden? Wie, Gott kann Unrecht von Menschen gebrauchen, mich zu befördern? Ja, wenn wir lernen, richtig darauf zu reagieren. Wenn wir unser Herz bewahren, wenn wir vergeben. Der Schlüssel für Josef war Vergebung. Der Schlüssel für Josef war nicht bitter zu werden. Und er hatte reichlich Gelegenheiten, bitter zu werden. Und das Leben gibt uns reichlich Gelegenheiten, bitter zu werden. Aber wir müssen diese Gelegenheiten nicht wahrnehmen. Wir können sagen, nein, ich bewahre mein Herz. Was Gott will, was Gott sucht, was Gott schätzt, ist Aufrichtigkeit des Herzens. Bitte überziehe jetzt nicht diesen Teil der Lehre und sag, ja, dann ist also jede Ungerechtigkeit irgendwie akzeptabel. Nein, Ungerechtigkeit ist Ungerechtigkeit und Ungerechtigkeit muss in der Gemeinde gerichtet werden. Aber wenn es dich trifft, vergib, segne. Hüte dich vor Bitterkeit, hüte dich vor Rache, hüte dich davor, um dein Recht zu kämpfen. Aber wenn du siehst, dass dein Bruder misshandelt wird, dann steh auf und dann sprich die Wahrheit. Aber Gott kann, und er hat es getan und er wird es wieder tun, er wird die Bosheit von Menschen benutzen, uns zu segnen, uns zu befördern. So war es bei Josef, so war es bei David. Und nur weil David sich an Gott festgehalten hat und sein Herz bewahrt hat und nicht in Rache und Anklage und Bitterkeit gegangen ist, deswegen konnte Gott mit ihm weitergehen. Und die Wüste war eine Durchgangsphase und war nicht die Endstation. In all dem hat er festgehalten an diesem Plan. Ich bin gesalbt. Und Gott ist mit mir und Gott wird mich gebrauchen. Gott wird mich zum Segen setzen. Das war seine Identität, das war seine Gewissheit. Gott, du hast gesagt, du hast mich berufen, du hast mich ausgestattet. Und das, was du mir gegeben hast, benutze ich, um deinem Namen Ehre zu machen. Wir sehen, wenn du das in den Psalmen liest, mitten in der Verfolgung konnte David beten für sein Volk. Was noch gar nicht im Sinne von Königtum, was nicht sein Volk war. Mitten in der Bedrängnis, mitten in der Verfolgung konnte David Fürbitte tun und sagen, Herr, segne dein Volk. Er war nicht um sich selber irgendwie zentriert und alles, was ihn interessiert hat, war nur aus der Bedrängnis zu kommen, sondern mitten in der Not hat er an das Wohl seines Volkes gedacht. Was für ein Herz, was für ein Mann. Er lebte in dieser Abhängigkeit von Gott. Und das ist, wo Gott uns zu überreden möchte, uns völlig in seine Hand zu geben und auf ihn zu vertrauen. Und da, wo Gott gesprochen hat, wo Gott etwas offenbart hat über zukünftige Segnungen, über zukünftige Plätze der Verantwortung und des Dienstes, lass uns im Kleinen treu sein und warten, bis Gott seinen Teil tut. Weil in der ganzen Geschichte in die Berufung zu kommen, geht es nicht darum, irgendwelche Dinge zu wissen, sondern geht es darum, jemand zu sein, um diesen Platz auszufüllen. Das ist der Trugschluss, den so viele machen, wenn die Propheten kommen und du hörst, oh, der ruft Berufungen aus und der spricht über Menschen, das ist Gottes Plan und das und dies und das. Und dann rennen sie alle, weil sie denken, wenn ich nur weiß, was Gott vorhat, dann ist schon die Sache so gut wie gelaufen. Das nützt uns überhaupt nichts. Und in seiner Güte verdeckt Gott das meiste. Weil wenn er uns zeigen würde, von Anfang an, was er vorhat, uns würde so schwindelig werden und wir hätten solche Ängste, zusätzlich zu denen, die wir sowieso schon haben. So in seiner Güte verdeckt er das Allermeiste. Weil wenn Gott offenbaren würde, was er wirklich tun will, würde er sagen, bitte, bitte, Herr, hier bin ich, sende meinen Bruder. Niemals. Niemals, das kann ich nicht, das macht mir Angst, das ist 10 Nummern zu groß für mich. Es geht nicht darum, den Plan Gottes zu wissen, sondern es geht darum, dass wir verändert werden, damit wir fähig werden, überhaupt in den Plan Gottes hineinzupassen. Darum geht es. Und in diese Freiheit zu kommen von der Menschenfurcht und der Menschengefälligkeit und dem Sorgen um uns selber und diesem alles mit eigener Kraft irgendwie machen wollen. Als ich 2 Jahre Christ war, hatte jemand eine Vision für mein Leben, für meinen Dienst. Und ich wusste, das ist das Reden Gottes. Das ist, was Gott wirklich jetzt sagt. Das war nicht irgendwie, naja, was dieser Bruder da hat. Ich wusste das. Da war so eine Gewissheit in mir. Und in dieser Vision, die er dort bekommen hatte, war ein Dienst beschrieben, der sich erstreckte auf das ganze Land. Kannst du dir vorstellen, ich war 2 Jahre gläubig. Und Gott zeigt mir, ich werde einen Dienst haben in ganz Deutschland, im ganzen Land. Und nächstes Jahr hatten wir wieder eine Jugendkonferenz und derselbe Bruder war wieder da. Und wir haben wieder zum Schluss Manöverkritik und Auswertung und Dank vor Gott und so gehabt. Und ich habe gewusst, der Bruder hat jetzt noch was für mich. Und meine Idee war, gestern Deutschland, morgen die ganze Welt. Und ich habe schon gewartet, was jetzt kommt und was er da jetzt haben wird. Wir waren vor Gott, wir haben gebetet. Und dann sagt er, du, ich sehe da eine Vision. Ich dachte, okay, ich wusste es. Ich sagte, der Mann ist von Gott. Halleluja, das ist der Heilige Geist. Dann sagt er, ich sehe dich, wie du voller Tatendrang und total entschieden und begeistert und hochmotiviert, wie du losrennst. Und ich dachte, wow, wie hat er das gut getroffen. Also das ist wirklich wunderbar, wie Gott diesen Mann gebraucht. Das ist die Gabe der Prophetie in Rheinkultur. Halleluja. Weiter, Bruder. Und er sagt, aber jetzt kommt eine große weiße Hand vom Himmel und die drückt dich zurück in den Stuhl. Und ich denke, ob das von Gott ist. Der Bruder ist heute nicht gut drauf, das ist doch nicht der Heilige Geist. Wenn man voller Tatendrang ist und ist entschieden und bereit, den Preis zu zahlen, dann geht die Post ab und los geht's. Und was soll da eine große Hand, die uns zurückhält? Das kann doch gar nicht sein. Und ich habe das alles sehr angezweifelt. Und er sagt, ja, das geht weiter. Jetzt stehst du wieder auf und bist total entschieden und willst losgehen. Ich dachte, okay, na bitte, endlich. Da kommt wieder die große weiße Hand und drückt dich in den Stuhl. 3-mal passierte das Gleiche. 3-mal kam die große Hand und drückte mich in den Stuhl. Und ich denke, was ist denn das für ein Bild? Was soll denn das sein? Und dann sagt er, es geht noch weiter. Jetzt kommt wieder die große weiße Hand. Und ich sage, aber wieso? Ich sitze doch schon. Und er sagt, diese große weiße Hand zeigt in eine Richtung. Und ganz langsam stehst du auf und wendest dein Gesicht in die Richtung, wie die Hand zeigt. Und dann ganz langsam gehst du Schritt für Schritt in diese Richtung. Und diese Hand ist mit dir. Ich habe Jahre gebraucht zu verstehen, das eine war die Berufung. Und das andere beschreibt den Prozess der Vorbereitung. Später habe ich in der Bibel gefunden, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, bis er euch erhöht zu seiner Zeit. Dann habe ich es in der Bibel gesehen, da ist ja die Hand. Demütigt euch unter die Hand, gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Wir haben unsere eigenen Zeitpunkte. Und als dieses Bild war mit diesem Dienst in Deutschland, ich dachte sofort, es geht ans Werk, auf geht's, machen wir es, packen wir es an. Und ich habe solchen Flop erlebt. Und das war so eine selbstgemachte Geschichte. Ich habe selber mir eine Tür aufgemacht zum Dienst und das war so furchtbar. Und ich bin nach Hause gefahren wie ein geprügelter Hund. Es war absolut jämmerlich und furchtbar. Und da war nichts dran irgendwie vom Herrn und irgendwas. Es war einfach nur ich selber, pur. Und das war so furchtbar. Und dann später hat Gott eine Tür aufgemacht. Und da war ein Mann Gottes in der DDR und der hat mich eingeladen, hat mich mitgenommen und hat die Wochenendseminare gemacht. Und ich war sein Helfer. Und ich war dabei und habe die Stühle gestellt und habe Dinge dort gemacht. Und habe in allen möglichen Dingen ihn unterstützt und geholfen. Und das ging ein paar Jahre. Und eines Tages sagt er, nächsten Ostern gibt es wieder eine, die nennen das Rüste da. Ja? Was nicht so ein schlechter Ausdruck ist. Ne? Wir nennen das Freizeit, was nicht so ein guter Ausdruck ist. Ja? Und dann sagt er, da zu Ostern wird wieder eine Jugendrüste sein und du wirst hinfahren. Ich dachte, klar. Aber er sagte, ich werde nicht fahren, du fährst alleine und du machst das alles. Ich sagte, oh Herr, Hilfe. Und so hat er mich da reingeschoben. Und von da an fing ich da an, diese Dinge zu tun und habe das jahrelang getan. Und Gott hat uns gesegnet und Gott hat uns gebraucht. Einmal habe ich gesehen, wie ein anderer Bruder aus Italien Christen begrüßt hat in der DDR. Und aus dem Mantel holte er 2 Kassetten raus. Und hat die dem geschenkt, Predigtkassetten. Und dieser DDR-Christ hat sich gefreut für 2 Kassetten. Als wenn Weihnachten und Ostern und Pfingsten auf einen Tag fällt. Für 2 Kassetten. Und ich habe gedacht, Mann, ich habe hunderte von diesen Dingern zu Hause stehen. Und für 100 kann ich mich nicht so freuen, wie der sich freut über 2. Und dann habe ich gedacht, wenn das so einfach ist, jemandem eine Freude zu machen, dann mache ich das auch. Und so fing unser Dienst an. Erst in der DDR, dann später Rumänien und dann nachher dann nach Russland. Ja, aber so fing es an. Habe ich einen alten VW-Käfer gehabt. Habe ich einen großen Beutel voll Kassetten und habe das in die Rückenlehne, habe die ganze Rückenlehne ausgehöhlt. Alles, was da drin war, rausgeholt und dann das ausgestopft mit Kassetten. Und dann Glaubensheld, siegreich zur Grenze gefahren. Ostberlin. Und der Grenzer hat irgendwie an der Nase gesehen, dass bei mir was nicht stimmt. Die sind ja geschult. Und ich hatte Angst. Und Angst kann man sehen. Und wir haben die Knie geschlottert. Und er hat das ganze Auto durchsucht. Er hat gewusst, irgendwas ist da faul. Und er hat nichts gefunden. Und dann zum Schluss ging er nach hinten und wollte die Rückenlehne umdrehen von meiner Rückbank und ich wusste, wenn er die anfasst, dann merkt er, so schwer ist eine Rücklehne nicht, da ist irgendwas nicht normal. Und habe gesagt, Herr, hol mich hier raus, bitte. Ich werde nie wieder solchen Blödsinn machen, nie wieder. Und er fasst die Rücklehne an, dreht die um, guckt da drunter und so weiter, macht wieder zurück, hat nichts gemerkt. Und ich kam durch und ist nichts passiert. Und dann kam ich zu den Christen und brachte nicht 2 Kassetten, eine ganze große Plastiktüte voll. Und da war Party. Da war Party. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich mach's wieder. Und so fing es an. Und auf einmal bekam ich Bücher. Tausende von Büchern geschenkt. Jemand rief mich an, wir haben ja ein Buch gedruckt, falsche Farbe, Lauren Cunningham, Herr, bist du es? Schönes Buch, aber das Cover hat eine falsche Farbe. Der Farbton ist nicht das, was die bestellt haben. Jetzt geht's in die Papiermühle. Möchtest du haben? Ein paar tausend Stück. Und das passierte mehrere Male. Leute haben Bücher mir angeboten, die kleine Fehler hat dann, aber der Inhalt war perfekt. Ich bekam Gelder, ich bekam alle möglichen Möglichkeiten, einfach dort ein Segen zu sein. Und es wuchs und wuchs und wuchs. Und Gott hat einen Plan gegeben. Ich habe gesagt, Herr, wie sollen wir das alles rüberschaffen? Gott hat übernatürlich mit einem Wort der Weisheit, wie in einem Film, habe ich einen Plan gesehen, wie wir dort das hinbringen können. Ich habe gewusst, das ist von Gott. Wir brauchen nichts anderes als 2 Engel, einen da und 5 Minuten Ruhe, weiter nichts. Und ich bin rübergefahren nach Ostberlin und habe mit meinem Bruder besprochen und gesagt, das hat Gott mir gezeigt, so soll das ganze Material rüber. Und er sagt, es ist von Gott, so machen wir es. Und dann haben wir jahrelang Tausende und Tausende und Tausende von Büchern und Kassetten und Hunderte von Videokassetten und Dutzende, na nicht Dutzende, vielleicht 2 Dutzend Videoplayer rübergebracht, Da war ein Bruder Vollzeit beschäftigt mit einem Auto, mit einem Fernseher, mit einem Videoplayer. Und der fuhr und hat überall die kleinen Hausgruppen besucht und hat dort die Videos gezeigt, kleines Opfer eingesammelt, hat davon gelebt, Benzin gekauft, fuhr zur nächsten Stadt. Und das hat er jahrelang gemacht. Und als die Grenze aufging, die DDR dann zusammenbrach, in einem Augenblick sind 50 Gemeinden entstanden. In einem Augenblick, in kürzester Zeit, bum, 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 überall, überall. Und heute noch treffen wir Leute, die sagen, wir haben damals von euren Kassetten und von euren Büchern gelebt. Das hat uns die Klarheit gegeben, das hat uns geholfen, das hat uns motiviert. Und das ist so gewaltig, wenn wir erleben, wir haben nichts, aber Gott spricht und Gott gibt uns Dinge und wir haben ein bisschen Kniezittern. Aber Gott ist da drin und Gott segnet das. Das ist so gewaltig. Die Welt verachtet die Gesinnung eines Dieners. Aber David hat es gehabt. Lass uns beten, Herr, gib mir die Gesinnung eines Dieners. Und du wirst Freude daran haben, tiefe, tiefe Freude, dass du ein Segen sein kannst für andere. Deine Geschichte wird anders sein. Jeder hat seine eigene Geschichte. Aber du wirst etwas haben, wo du sagst, wenn ich die Zeit hätte, wenn ich den Auftrag hätte, ich könnte ein Buch schreiben über diese ganzen Dinge. Gott tut etwas mit jedem Menschen, der sich ihm zur Verfügung stellt. Und das Prinzip ist ganz einfach. Reines Herz, Gott die Ehre geben, im Kleinen anfangen und treu sein und Gott vertrauen für den nächsten Schritt. Es ist total einfach. Es ist ein völlig einfaches Konzept. Das kann jeder in einer Stunde begreifen. Wir brauchen nicht 5 Jahre auf irgendein Predigerseminar zu gehen und uns dann den ganzen Müll reinzuziehen. Wir brauchen das nicht. Was wir brauchen ist, wir müssen Gott suchen, wir müssen Gott kennenlernen. Der Teufel ist nicht beeindruckt von Diploma. Und Gott auch nicht. Was Gott beeindruckt, ist jemand, der sagt, Gott, gib mir das Herz eines Dieners. Lass mich dich lieben, lass mich dich ehren, ich will dich kennenlernen, ich will ein Leben führen, was dich verherrlicht. Das ist, was zählt, das ist, worauf Gott reagiert. So gehen Türen auf. Einmal kam ich hatte dann einen Dienst im Osten, es war ganz interessant, wie das begonnen hat. Ich hörte von einem anderen Bruder, von einem Pastor, der gerade begonnen hat, in Minsk. Ich kannte ihn nicht, war ja noch nie da. Aber als er von diesem Mann erzählte, war so ein Brennen in mir. Und ich dachte, Gott will mich gebrauchen, etwas zu tun für diesen Mann. Und ich habe einfach gebetet. Und ich weiß nicht, wie lange später, Monate später oder ein halbes Jahr, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls kam von diesem Pastor aus Minsk eine Einladung. Ich soll kommen und dort dienen. Und dann war ich da und ich habe jahrelang mit diesem Mann gearbeitet und habe ihm geholfen, einfach ein Fundament in seiner Gemeinde dort zu legen. Und ich habe ihn gefragt, was bringt dich dazu, mich einzuladen? Du kennst mich doch gar nicht. Sagt er, ganz interessante Geschichte. 1990 haben wir eine Konferenz gebracht und Christen eingeladen aus vielen verschiedenen osteuropäischen Ländern. Und wir haben diese Videos auch übersetzt dann mit Dr. Cho. Da war Dr. Cho dort in Berlin und haben ein Seminar gemacht. Und er sagt, ich habe ein Video gesehen von Dr. Cho in Berlin aufgenommen. Und als der Dr. Cho gerade dabei war zu sprechen, also das war Lobpreis zu Ende und Dr. Cho sollte auf die Bühne kommen, sollte sprechen, sagt er, da sehe ich auf dem Video, wie du nach vorne gehst und machst eine Ansage. Irgendwie jemand hat Licht an auf dem Parkplatz oder sowas ganz ziemlich Simples, nicht sehr geistlich. Und er sieht mich, diese Ansage, und das war schon auf dem Video, das hatten sie nicht weggeschnitten. Und als er mich sieht auf dem Video, die Ansage machen, spricht Gott zu ihm und sagt, den lad ein. Und er sagt, also Dr. Cho, der wird doch nie im Leben zu meiner Gemeinde kommen. Wer bin ich, dass ich hier Dr. Cho ein... Und er sagt, nicht Dr. Cho, den da. Der die Ansage macht. Und dann hat er recherchiert über Kontakt in Deutschland und hat meine Adresse rausgefunden. Und so hat er mich eingeladen. Und so fing das an, mein Dienst dort. In Weißrussland und dann Ukraine und dann Russland, dann Kirgisistan. Und so hat Gott Türen aufgemacht. Einmal kam ein Student von mir... zu mir zu Besuch aus USA, Absolvent einer großen Bibelschule und Gott hat ihn gerufen für Osteuropa und er hat einen gewaltigen Dienst dort und Gott wird ihn gebrauchen. Und ich sage, wunderbar, ich habe schon gemerkt, irgendwas ist da noch dahinter? Und dann sagt er, ja, aber das Problem ist, es kennt ihn ja niemand. Und ob ich nicht da bei den Pastoren mal ein gutes Wort für ihn einlegen könnte und könnte die doch motivieren, ihn einzuladen. Und dann habe ich ihm erzählt, wie ich nach Osteuropa gekommen bin, wie ich nach Minsk gekommen bin. Hat er solche Augen gemacht. Seine ganze Vorstellung war einfach nur auf Menschenweise. Das Reich Gottes ist übernatürlich. Und du musst wissen, ich bin an diesem Platz, weil Gott will, dass ich an diesem Platz bin. Nicht, weil ich das wollte, nicht, weil das andere wollte. Ich bin an diesem Platz, ich tue diese Aufgabe, weil Gott will, dass ich sie tue. Das musst du wissen. Und wenn du das nicht weißt, dann sei so lange vor Gott, bis du weißt, dieser Platz ist der Platz von Gott. Und wenn Gott einen anderen Platz hat, dann begib dich neulich an diesen anderen Platz. Aber sei an dem Platz, wo Gott dich haben will, und da bleibst du. Da bleibst du. Da wartest du und tust im Kleinen, im Verborgenen deinen Dienst. Und Gott wird dich erheben zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit. Und ich könnte Geschichten über Geschichten erzählen, die wir selber erlebt haben und die ich erlebt habe mit anderen Menschen, die ich das gelehrt habe und die das geglaubt haben und die das auch versucht haben in ihrem Leben. Das ist, wie Gott Menschen befördert. Das ist, wie Gott Menschen Raum macht zum Dienst. Alles andere ist Menschenwerk. Diese Wahrheit sehen wir nirgendwo so deutlich ausgelebt, vorgelebt, wie bei David, der nichts Eigenes gesucht hat, der nicht sich gepusht hat und groß gemacht hat, sondern der gewartet hat und der einfach nur dort im Verborgenen gedient hat, wo Gott ihn hingestellt hatte. Wenn das am Palast war, dann war es gut. Wenn es in der Wüste war, dann war es auch gut. Als er in der Wüste war, was passierte? Leute scharten sich um ihn. Menschen in Not, in Schulden, bitteren Herzens. Und er wurde ihr Anführer. Hey, das klingt wie Gemeinde. Menschen bitteren Herzens, in Not, in Schulden, verkrachte Existenzen, die alles hinter sich gelassen haben. Die sammelten sich um ihn. Du könntest denken, ja, 400 solche negativen Typen und dann einer, der muss doch untergehen. Aber auf ihm war die Hand Gottes, auf ihm war die Gnade. Nicht die 400 haben ihn runtergezogen, er hat die 400 hochgezogen. Aus diesen 400 kamen nachher die Helden. Die Gnade Gottes war auf ihm, die war mehr als genug für ihn selber. Und er hatte die Gnade, aus Versagern Helden zu machen. Das ist Gemeindebau. Das ist die Gnade Gottes. Das ist die Kraft Gottes. Aus Leuten, die keine Perspektive mehr haben, die geflohen sind, die am Ende sind, die nichts mehr haben als das nackte Leben, die keinen Plan haben, die nicht wissen, worum es geht. Aus diesen Leuten macht er Helden. Weil die Gnade auf ihm war. Und die Gnade, die auf ihm war, legte er auf die anderen. Er konnte sein Herz bewahren. Statt dass er von dieser Bitterkeit und Anklage und schlechte Laune und all diesen Dingen runtergezogen wurde, er zog sie hoch. Und er konnte sagen, Gott ist da. Gott gibt einen neuen Anfang. Gott ist der, der wiederherstellt. Gott ist der, der einen neuen Start gibt. Mit Gott können wir die Begrenzungen hinter uns lassen. Mit Gott können wir über Mauern springen. Es geht. Der Herr ist da. Der Herr ist mit euch. So hat er mit ihnen gesprochen. Und seine Worte waren voller Gnade. Und der Heilige Geist hat die Bitterkeit und die Anklage und die Sinnlosigkeit und die Rache aus den Herzen der Leute genommen. Und aus diesen Versagern wurden Helden. Das ist die Kraft der Gnade. Einer gegen 400. Und er zieht 400 hoch. Das ist die Kraft der Gnade. Halleluja. Das wollen wir sehen. Dass Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, Gott kennenlernen und inspiriert werden und sagen, Gott, ich will dir auch dienen. Ich will ein reines Herz haben. Ich will Freund des Königs sein. Ich will Reinheit des Herzens lieben. Das ist, worum es geht. Wir sperren nicht Menschen unsere Programme, sondern wir bringen Menschen zu Gott. Und wir zeigen ihnen die Schönheit eines Lebens in Hingabe, in Wahrhaftigkeit und in Demut. Und sie bekommen Glauben, jawohl. Das macht Sinn. etwas in mir sagt, das funktioniert. Etwas in mir sagt, das ist der Weg Gottes. Das ist das wahre Reich Gottes. Und ich begebe mich an diesen Platz und Gott wird mit mir arbeiten. Egal, wo ich herkomme, egal, was gewesen ist, egal, wie viel ich falsch gemacht habe, egal, wie kaputt ich jetzt bin, das spielt alles keine Rolle. Ich bin angekommen bei dem Gott des neuen Anfangs. Halleluja. Gnade schafft neue Menschen. Und alles beginnt mit einem, der da selber durchgegangen ist, der selber verworfen wurde, der selber so im Bedrängnis war, der David in der Wüste so verfolgt. Aber er hatte ein Herz für Menschen und er konnte die Gnade Gottes weiterreichen. Oh, lass uns danach ausstrecken, dass wir Menschen werden, die andere entzünden, die andere motivieren, die in anderen diesen Wunsch wecken, dass sie sich wundern. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber ich möchte ein Mann Gottes, eine Frau Gottes werden. Ich möchte demütig werden. Ich möchte echt werden. Ich möchte wahrhaftig werden. Komm, wir beten mal um diese Gnade. Halleluja. Vater, wir danken dir für deinen Sohn. Wir danken dir für David. Wir danken dir für machtvolle Gnade, die stärker ist als Unrecht und Ungerechtigkeit. Die stärker ist als menschliche Kraftmeierei und menschliches Wissen und menschliche Aufgeblasenheit. Eine Stärke, die nicht von dieser Welt kommt. Eine Stärke, die aus deinem Herzen kommt. Vater, wir geben uns neu in deine Hand. Wir wählen den Weg der Gnade. Wir wählen einen Weg wie David. Und nicht nur wirst du uns stark machen und nicht nur uns zum Segen setzen, sondern du wirst uns gebrauchen, andere zu entzünden, anderen Licht zu geben in ihrer Dunkelheit, andere zu motivieren, andere zu Anbetern zu machen, andere dahin zu bringen, sich freiwillig dir zu geben, in deine Hand zu geben und zu sagen, Gott, hier bin ich, was immer es braucht, was immer notwendig ist, welche Wege auch immer du für richtig hältst. Ich gebe mich in deine Hand, erziehe mich, präge mich, demontiere mich. Bau du in mir das, was dir wohlgefällig ist. Mach mich zu einem Kanal deiner Gnade. Halleluja. 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 Wir danken dir. Wir danken dir. Wunderbarer Gott. Halleluja. Und du sollst wissen, wenn du so mitbetest, auf deine Art, mit deinen Worten, oder in deinem Herzen, aber so das bejahst. Gott schaut hier, jetzt, heute. Und er gibt Order den Engeln und sagt, hier, aufschreiben, 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 notieren, fest im Auge behalten. Hier sind neue Leute, die den Weg der Niedrigkeit und des Kreuzes gehen wollen. Hier sind Leute, die ich befördern werde, die ich segnen werde, die ich senden werde, die ich ausrüsten werde, durch die ich Neues tun werde. Halleluja. 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 Entscheide dich zu glauben, dass Gott dieses Gebet der Hingabe und der Auslieferung angenommen hat. Entscheide dich zu glauben. Sag Gott, du hast das gehört. Du hast das angenommen. Ich glaube dir, dass du mich auf eine neue Art im Blick hast, dass du mich führen und leiten wirst und beschenken wirst und in mir das zur Erfüllung bringen willst, was der Segen Abrahams ist. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Halleluja. Ich danke dir. Halleluja. Wunderbar. Amen. 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 Halleluja. Ihr Lieben, solche Momente sind kostbar.